herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Punch-Up.
Es heißt Punch-Up?
Ja, genau.
Was heißt das?
Das?
Nein, Punch-Up.
Ach so, Punch-Up. Punch-Up.
Punch-Up.
Punch-Up, ja. Ah, genau, also das ist die erste Folge von Punch-Up.
Ich dachte jetzt Punch-Up.
Appropriation. Genau, also mein Name ist Nevros, ich sitze hier mit Jin, einem sehr guten Freund von mir und einem politischen Role Model mindestens.
Ja.
Genau, also erstmal ganz kurz, danke, dass ihr zuhört, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wir wissen noch nicht so wie lange das heute dauern wird, wir werden sehen. Genau, also nur ganz kurz zu diesem Podcast, dieser Podcast ist neu, das ist die erste Folge. Und zwar wird es in diesem Podcast größtenteils dadurch, dass ich ein arroganter Widder bin, um Sachen gehen, die ich interessant finde. Und dazu gehört unter anderem Queer und Trans of Color Geschichte, insbesondere in Bezug auf Berlin. Ich meine, wir sind beide nicht aus Berlin wirklich, wir sind beide aus Nordrhein-Westfalen eigentlich. Aber genau, also du bist so seit Anfang der 2000er, hast du Berlin im Blick und... genau, was ich noch sagen wollte, erstmal vielen Dank an Marissa für das Logo, das sieht top aus. Azadeh und Vanessa, danke für die Koordination mit den Aufnahmegeräten. Esther, danke für den Arschtritt. Senami sowieso für alles. Sinan, danke für die Tipps und Tricks für irgendwie Podcast machen. Ich bin euch allen auf jeden Fall sehr dankbar und 10 Millionen anderen Leuten, die sowieso toll sind. Ich werde euch kurz Jin vorstellen und dann werde ich euch noch erzählen, was wir mit Jin heute vorhaben. Wir werden über viele interessante Sachen reden und am Ende sogar überziehen. Lasst euch überraschen. Genau, also Jin Haritavorn ist Associate Professor of Gender, Race and Environmental Studies, University of York in Toronto. Jin ist Autorin von mehreren Büchern zu den Themen, zum Beispiel das eine Buch heißt Queer Lovers and Hateful Others, was zu Rassismus, Gentrifizierung in queeren Szenen in Berlin und Queer of Color Küchentische geht. Oder ein Buch aus Toronto, Marvelous Grounds, was Jin mit verschiedenen Community Members aus Toronto geschrieben hat, wo es um QT-Bebop-Geschichten und Archive und Queer Urban Justice um Beiträge von queeren Bebops zu städtischer Gerechtigkeit in sozialen Bewegungen in Toronto handelt. Habe ich gut zusammengefasst?
Ja, es sind also drei Bücher. Queering Urban Justice ist das dritte Buch.
So, genau. Dann, genau, ich kann kurz erklären, warum ich gerade mit Jin sprechen wollte. Jin ist zufällig für einen Monat gerade in Berlin, deswegen habe ich gedacht, Jin muss unbedingt mein erster Gast werden. Das war mir ein wichtiges Anliegen. Jin ist für mich, mal ganz kurz gesagt, einer von drei Leuten, die mich hauptsächlich politisiert haben. Und ich finde Jin unglaublich wichtig in Bezug auf Trans-of-Color-Geschichte in Deutschland, würde ich sagen, aber insbesondere Berlin auch. Du gehörst für mich zu den kreativen, aktivistischen, akademischen DenkerInnen, die Rassismustheorie, insbesondere in Bezug auf Queersein. Ich heule gleich.
Ich habe gerade schon so dissoziiert.
Genau, einfach eine super wichtige Person und hast super wichtige Beiträge geleistet, auch insbesondere zu einem Zeitpunkt, glaube ich, wo es noch nicht cool war oder wo es noch nicht safe war, in Anführungsstrichen, über Rassismus und Weißsein zu sprechen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine Reihe von weißen Leuten, die irgendwie die sich an uns abgearbeitet haben, sagen wir mal so. Mhm. Genau, also so zum Einstieg würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du das auch so mitbekommen hast, so wenn du Berlin besuchst, du kommst ja sehr regelmäßig, so mindestens einmal im Jahr, seit langer Zeit, seitdem du auch nicht mehr hier wohnst. Und ich höre in letzter Zeit super oft, so die letzten Jahre, von Leuten, insbesondere die aus Nordamerika kommen oder die aus anderen Kleinstädten aus Deutschland kommen. Oh krass, in Berlin ist alles super und in Berlin ist es voll cool. Ihr habt voll die große Community und hier gibt es überhaupt gar keine Probleme und hier ist alles schon und es gibt Strukturen und bla bla bla. Und manchmal denke ich so, ja, das stimmt, inzwischen ist das auch so. Aber früher war das nicht so. Und ich kann mich schon daran erinnern, dass es nicht so war und dich gab es schon, bevor es mich gab. Das heißt, mich würde so interessieren, Genau, es gibt halt einen Grund, warum es warum Organisationen wie ISD oder Afro-Gays, Black Girls Coalition, ADEFRA, GLAD, Les Migras, Migrationsrat, dass die ganzen Organisationen sich gegründet haben, hat ja einen Grund. Mhm. Genau, und ich würde kurz so, wenn du möchtest, so auf die Anfang 2000er erstmal gehen. Wie war das sozusagen so aus deiner Perspektive? Weil als ich zum Beispiel zu GLAD gekommen bin, habe ich dich sozusagen, also ich war viel jünger auch, und ich habe sozusagen dich immer zwischen so Hetero-BIPOX und oder schwul-lesbischen BIPOX, warst du immer so eine der wenigen Transleute auf Color. Mhm. Und so aus meiner Perspektive habe ich immer gedacht, wie machst du das eigentlich? Mhm. Wie war diese Zeit so? Aus deiner Perspektive.
Ja, erstmal danke für die Einladung, und die Lorbeeren gehen an dich zurück. Du bist zwar vielleicht 10, etwas mehr Jahre jünger als ich, aber du hast auch ganz viele vorreitende Interventionen gemacht, von denen ich auch total viel gelernt habe. Aber da kommen wir bestimmt im Laufe des Gespräches wieder drauf zurück. Ja, Anfang der 2000er habe ich in London gelebt. Ich konnte mir zu der Zeit nicht vorstellen, in Deutschland zu leben. Ich habe Deutschland einfach mit Weißsein, mit Rassismus verbunden und hatte in London meine antirassistische Politisierung. Ich war schon queer, als ich nach London gezogen bin, aber habe da zum ersten Mal so größere Community gefunden und dann auch, was wir heute als Queer of Color Community bezeichnen würden, aber was schon ziemlich cis, schwul und lesbisch, schwarz und asiatisch, und es hieß oft südasiatisch, war. Und da hatte ich einen Freundeskreis und Sachen zusammen gemacht und kam dann nach Berlin. Unter anderem kam die Stadt auf meine imaginäre Karte überhaupt, weil eine Freundin aus Deutschland, die ich in London kennengelernt hatte und die ich sehr verehrt hatte. Sie hat einen Doktor gemacht und sie war total intellektuell. Sie hat This Bridge Called My Back gelesen, weißt du? Meine Freundin Umut, die du auch kennst, mir sagte, ach, guck dir doch mal Berlin an. Berlin ist anders als der Rest von Deutschland. Und dann kam ich her und es war tatsächlich anders als der Rest von Deutschland. Ich meine, es sind viele von uns, die jetzt aus Westdeutschland oder aus anderen Orten hier zum ersten Mal hingekommen sind. Und vielleicht auch ein bisschen so ein Gefühl wie die Nordamerikaner und die kleinen Städter, die du gerade erwähnt hast, ne? Aber natürlich auch eine andere Positionierung in vielerlei Hinsicht. Oder wenn man länger an einem Ort ist, dann muss man sich halt auch zu dem Ort positionieren und wird Teil der Geschichte und muss seine Orte finden. Und wie du sagst, stellte sich ziemlich schnell raus, dass es diese Orte eigentlich nicht gibt. Also damals war ich nicht transidentifiziert, aber transverbündet, und merkte ziemlich schnell, dass die POC-Orte heteronormativ oder cis waren, dass es irgendwie schwul-lesbische Gruppen gab, die auch natürlich alle geschichtlich große Wichtigkeit haben und auch ihren eigenen Podcast verdienen und von denen wir auch alle ganz viel gelernt haben natürlich, ne? Und auch cis-feministische POC-Kontexte. Aber zugleich sich mit Trans-Themen null beschäftigt hatten. Ich glaube, das kann man so sagen. Oder gegen null zumindest. Ja, so sagen. Und vor allem zu Trans-of-Color-Themen. Also ich glaube, was ich dann auch so im Laufe der nächsten Jahre und auch als Trans irgendwie ein Thema wurde, ein politisches Thema wurde, rausstellte, ist, dass das immer nur als weiß denkbar war. Dass die selben CIS-POC-Organisationen, die in der eigenen Community Transleute of Color entweder nicht wahrgenommen haben oder nicht als Teil der eigenen Community so richtig gesehen haben und auf jeden Fall nicht Teil von irgendwelchen Orga-Teams oder dass sie irgendwie Jobs kriegen sollten oder dass sie irgendwie repräsentieren sollen. Dann aber mit weißen Transleuten zusammengearbeitet haben, ja. Und teilweise an richtig problematischen Sachen Koalitionen sich beteiligt haben, die sonst gar nicht denkbar gewesen wären. Ja? Also die sie eigentlich auch selber schon kritisiert hatten. Zum Beispiel die Arbeit des LSVDs, die ja seit Ende der 90er nur auf Rassismus besteht und der Untergruppen vom LSVD, Miles und so, wo es ja nur um Homophobe, Transphobe, POC,
oder man
Ausländer, ja. Migranten, je nachdem, welche MMHs, welche
NDH.
Genau. Ja. Manio, genau. Manio ganz stark natürlich. Ist die einzige Existenzberechtigung dieser Organisation ja weiterhin. Ne?
Ja.
Und was dann aber ganz schnell passierte oder im Laufe von wenigen Jahren, ist, dass sich das so auf so eine ganz perfide Art und Weise diversifiziert hat. Mhm. Also durch diese Koalition, dass dann weiße Transleute sich beleidigt, beängstigt in unseren Kiezen, wo sie gerade reingezogen waren aus irgendwelchen Kleinstädten oder Nordamerika und sich aber jetzt bedroht fühlten von ihren Nachbarn, für die sie nichts, mit denen sie nichts getan haben, nichts gemein hatten, kein Interesse, irgendwie Teil der Nachbarschaft zu werden, außer mit diesem, unsere Nachbarschaft, jetzt fühlen wir uns bedroht, jetzt müssen wir eine Demo machen, wo dann plötzlich so CIS-POC-Organisationen, die eigentlich diese Politik scheiße fanden, wenn sie jetzt von weißen Schwulen oder Lesben kamen, auf derselben Demo waren. Ja, und ja, ich glaube, viel, was jetzt unsere, diese Leute aus Nordamerika und den Kleinstädten, die dann natürlich auch teilweise unsere Freunde werden und Teil unserer Community, aber wenn sie zuerst kommen, sehen sie diese Geschichte oft nicht und sehen sie auch nicht, wie sich unterschiedliche Communities zu demselben Thema gebildet haben, wo es jetzt radikale Queers und radikale Transleute genau dieselbe Politik gemacht haben. In gentrifizierenden Kiezen, wo sie die erste Welle der Gentrifizierer sind, sich dann durch rassifizierte Gewalt- und Kriminalitätsdiskurse über Hassgewalt, Hasskriminalität, wir fühlen uns bedroht und so weiter, man muss das doch auch mal aussprechen dürfen, profilieren, zusammenfinden. Also oft so eine richtige Basis, wie Leute überhaupt Community finden. Und du erzählst mir, das ist jedes Jahr schockierend, wenn ich wieder hierher komme. Und du erzählst mir, ach guck mal, hier die Regenbogenflaggen, wo ist das, Friedelstraße, Lenaustraße, ne? Das hat gerade wieder stattgefunden, ne? Oder jetzt dieses Jahr auch schon wieder, dass es irgendwelche Aufmärsche gibt. Also gerade in Deutschland, warum verbinden die Leute damit nicht so Alarmsignale? Ne? Ja, Aufmärsche total, durch total, nicht weiße total, Kieze. Ne?
Aufmarsch und durch grade, Kreuzberg.
Total, ja. Und jetzt gerade auch mit AfD und Neonazi-Aufmärschen und wo die Räume eigentlich immer kleiner werden für People of Color, gerade Queer und Trans People of Color, aber alle People of Color.
Ja.
Wo Leute wegziehen müssen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Und gerade so Neuankömmlinge, die sich die Miete leisten können und dann so ihre Politik und so ihr Belonging und ihre Community aufbauen, das ist wirklich, es ist ironisch, es ist nicht nur ironisch, es ist eigentlich ziemlich zum Kotzen.
Das ist ziemlich traurig auch. Also ich finde, eigentlich alles, was du gerade beschrieben hast, kann man eigentlich auf heute genauso beziehen. Abgesehen davon, dass die Szenen natürlich größer geworden sind und sich alles verändert hat und wie du sagst, irgendwie alle reden über Intersektionalität und irgendwie alle, sogar auf scheiß OkCupid, Alter, ist irgendwie, ist jede weiße Person ist irgendwie
intersectional
feminist und ich bin so, was wisst ihr denn, was das ist, Mann?
Und grad student, please don't like my profile.
Exactly. Okay, yeah. Please don't.
Oh Gott.
Genau, aber so halt diese, zum Beispiel diese Kiss-Ins, die damals da stattgefunden haben. Ich weiß nicht, ob du dich an diese eine Situation erinnern kannst, auf der Oranienstraße von einem arabischen Imbiss, wo
Habibi ist nicht lieb.
Richtig, Habibi hieß das früher und da waren irgendwie zwei weiße Schwulis.
Wie heißt der Laden jetzt nochmal?
Ich glaube, es heißt anders jetzt, ich weiß nicht mehr.
Ja.
Ich war schon
genau, A und O Straße, die Ecke.
Genau, wo dann irgendwie zwei weiße Schwulis morgens saßen und der Typ irgendwie den Laden zumachen wollte und dann mit dem Markisen den da irgendwie versucht hat, weil er
das runtergedreht hat und das dann so als Drohgebärde wahrgenommen wurde.
Genau, und die gesagt haben, der will uns verprügeln. Und ich glaube, solche Situationen kommen auch zustande. Mhm. Und ich glaube, auch, natürlich machen queere Menschen Erfahrungen auf der Sonnenallee, die nicht schön sind. Das ist natürlich klar. Mhm. Aber manchmal denke ich auch so, ey, we are invading their space at the same time.
Ja.
Mhm. Und diesen Jugendlichen und diesen Menschen passieren super viele krasse Sachen, jeden Tag andauernd. Und dann kommen irgendwelche Leute daher und sagen, hier, wir machen jetzt eine Demo und hier hängt eine Regenbogenfahne raus. Oder wie diese Antideutschen, Alter, mein Lieblingsthema, die irgendwie dem Kiosk an der Ecke verbieten wollten, eine Deutschlandfahne aufzuhängen, weil sie meinten, das sei irgendwie voll. Und ich war so, wer sagt ihr? Wer seid ihr eigentlich? Genau, das ist echt.
Koloniale Manier.
Ja, total.
Antikolonialismus in kolonialer Manier. Mhm. Ja. Ja, und es gab natürlich Also einerseits diese Isolation, die du erwähntest, die, glaube ich, viele von uns hatten, dass wir irgendwann das Gefühl hatten, oh mein Gott, ich bin der Einzige, der das scheiße findet. Oder dann vielleicht meine zwei oder drei Freunde finden es auch noch scheiße. Aber das findet alles an so einem kleinen Küchentisch statt. Deswegen finde ich es auch super, dass wir uns gerade an diesem krachenden, knatschigen Küchentisch treffen, weil das auch so Erinnerungen wiederbringt, ne, wie wir uns früher getroffen haben. Es ist natürlich toll, dass es jetzt größere Spaces gibt. Das Cutie Bebop Festival hat gerade Transformations Bound. Ja, es ist wirklich total inspirierend zu sehen, was in Berlin in den letzten Jahren alles passiert ist und dass es auch Spaces gibt, die es dann immer einmal im Jahr gibt, immer wieder gibt, die nicht nur einmal stattfinden und dann ist es gestorben.
Hey, Cutie Box, 5. Jahr.
Ja, super, und wirklich, toll. Danke, Leute, dass ihr das organisiert habt. Voll. Auch, ja, dich auch mit einbeschlossen.
Ich habe das, das war nicht meine Idee, das war auf jeden Fall die Idee von anderen Leuten. Ich war zu dem Zeitpunkt in Kanada, als ich dann auf Facebook gesehen habe, dass das stattfindet und ich war echt so, ich habe geheult, weil ich dachte, krass, ich hätte mir niemals vorstellen können, also meine Vorstellungskraft hat nicht gereicht, zu glauben, dass die Szene sich irgendwann so weit verändert und dass das tatsächlich tragbar wird, dass so ein Festival in Berlin stattfinden kann. Ich fand das so geil. Und dieses Jahr war das 5. Mal, dass es stattgefunden hat. Und das ist irgendwie, dieses Jahr war irgendwie auch ein jüngeres Orga-Team. Mhm. Also natürlich haben die anderen bestimmt auch mitgeholfen, aber so, die haben ein richtig tolles Festival auf die Beine gestellt, auch in einem relativ begrenzten Kapazitäten auch. Genau, Transformation Film Festival ist eigentlich nur Trans of Color Orga-Team. Ja, Baum natürlich genauso. Und was mich gleichzeitig aber auch interessiert, ist
POC, BDSM Festival.
Genau. So, wenn wir so über Räume reden und über Spaces reden und wir uns 2006 angucken und wenn wir uns jetzt heute 2019 angucken, würdest du sagen, also wie gibt es inzwischen Räume, wo Trans of Color Leute existieren können? Ja oder nein? In Berlin, was dein Eindruck?
Ja, lass mich ja lassen.
Also abgesehen von diesen Räumen zurückkommen. Genau, also abgesehen von so Räumen wie Cutie Bebop Festival oder Transformation, die sowieso in Anführungsstrichen in unseren Händen sind sozusagen. Ja. Also keine Ahnung, weil ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber zum Beispiel ich werde oft als Cis-Mann wahrgenommen, auch wenn ich mich überhaupt nicht so definiere. Ich definiere mich seit 100 Jahren als nicht-binär. Also jetzt, heute nenne ich das nicht-binär. Früher war es genderqueer, keine Ahnung. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich in weiße queere Räume gehe, ich bin dort nicht willkommen. Das ist, also wenn Leute mich angucken, sehe ich ganz genau, was sie über Men of Color denken.
Ja.
Also ob es jetzt Silver Future ist oder ob das irgendwie, was weiß ich, welcher Laden ist. Das ist eigentlich egal. Also ich bin dort nicht willkommen.
Ja.
Ich bin nicht queer.
Ja. Und ich finde es auch immer wieder bewundernswert, wie du das dann auch publik machst, als du noch auf Facebook warst, dass du dann jedes Mal, oder bei den krasseren Geschichten, wahrscheinlich sind noch viel mehr Geschichten passiert, aber ein Update gemacht hast. Und ja, und da gehört natürlich auch viel Mut dazu, weil das ist natürlich keine willkommene Perspektive und die passt auch nicht in die Bilder, die Leute haben von queerer Community, von Trans-Community, von POCs, von genderqueer POCs. Und ja, ich denke, das passiert natürlich weiterhin. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, ich meine, so ein Festival, ich denke mal, viele Leute haben viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ja, die teilweise sehr gut und empowernd waren, teilweise schwierig waren. Ja, und einige Erfahrungen werden wir dank der sehr behutsamen Politik des Orga-Teams, so einen Feedback-Kasten zu machen und dann so eine Nachbereitung aufgrund dessen zu machen, die dann in das nächste Festival einfließen wird, werden wir hören. Manche werden wir nicht hören. Ich denke, wir beide sind wahrscheinlich schon auf vielen Veranstaltungen gewesen, wo wir kein Feedback gegeben haben, wo wir einfach nicht mehr hingegangen sind. Ja.
Total.
Und das ist natürlich ein großer Vorteil an so Festivals, die jedes Jahr stattfinden und wo dann auch aus Fehlern gelernt wird. Was diesem Team zu verdanken ist, was eurem Team jetzt letztes Jahr zu verdanken ist und so weiter, dass wirklich so ein Lernprozess stattfindet. Und bestimmt auch nicht immer perfekt und nicht immer, also gibt es bestimmt noch viele Sachen, die man beim Lernen noch dazulernen kann. Aber ich finde, das merkt man, dass die Kapazität steigt. Also auch die Kapazität, schwierige Situationen zu durchleben zusammen, daraus zu lernen, mit den Leuten zu reden und so weiter. Und auf eine Art und Weise, wo Leute nicht immer sofort die Community verlieren. Und andersrum ja natürlich genauso. Ich meine, die Community verliert Leute auch. Ne? Die Community hat viele Trans-Leute of Color schon verloren.
Natürlich.
Und ich glaube, es ist möglich, auf eine gewisse Art und Weise trans und of Color zu sein. Aber wie du sagst, wo sind die alten Trans-Leute of Color auch? Ja, also das ist irgendwie eine Frage, die schon verloren gegangen sind. Ja. Und die wahrscheinlich schon viele Interventionen gemacht haben, an die wir uns nicht erinnern. Die jetzt vielleicht, keine Ahnung, das Land gewechselt haben, die Stadt gewechselt haben, beschlossen haben, in ihrem Geburtsgeschlecht wieder zu leben, weil es einfacher ist. Ja. Oder einfach ja in dem gewählten Geschlecht durchgehen, auch total verständlich, ne? Um das Leben nicht ganz schwer zu machen. Ich glaube, für Transleute of Color insbesondere, dass irgendwie der Druck, den unsere Bewegung alle ausgesetzt sind, geballt ist, weil unsere Bewegung Transleute auch nicht umarmen und als ihrs wahrnehmen und feiern. Und das ist irgendwie, ja, wenn wir so Archive machen, und ich glaube, wir fangen gerade damit an, also dieses Gespräch, ich habe mich natürlich in unseren Vorgesprächen und jetzt auch dagegen gewehrt, so ein Archiv zu sein und so eine geschichtliche Figur, also erstmal, weil ich mich nicht so wahrnehme und ich glaube auch als Transperson of Color erreichst du dieses Alter, diesen Status nicht. Also oft wortwörtlich, dass Leute nicht so alt werden.
Genau.
Aber auch diese Zelebrierung, dieses du bist schon in den 90er Jahren hier gewesen. Mhm. Ich glaube nicht, dass unsere Community das erreicht. Ich sehe das in Toronto, dass Leute in meinem Alter irgendwie älter sind und so. Ich will das persönlich nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich glaube, in Deutschland sind wir nicht so weit. Dass Transleute of Color zu den zelebrierten Elders gehören dürfen, die in unseren Festivals und Communities gefeiert werden als das Archiv. Es ist eine relativ neue Entwicklung, hat natürlich auch viele schöne Seiten, aber es ist auch immer so ein bisschen komisch für mich, das mitzukriegen, wie ihr das macht. Weil ich halt weiß, weil ich Leute kenne, die das nie erleben werden. So, und die sich immer noch den Arsch abarbeiten, weißt du?
Ja, total. Die es immer noch gibt auch.
Die es immer noch gibt. Also unsere Freunde zum Beispiel auch, ne? Die so hart arbeiten, aber nicht wahrgenommen werden in ihrer Arbeit. Ne?
Total.
Wo die Arbeit immer nur als so ein Nebengeräusch, so ein Summen, so ein lästiges Summen im Hintergrund. Ne? So, du gehst in den Workshop, der sehr cis-hetero- oder cis-homonormativ organisiert ist, fragst, darf ich hier auch sein? Können wir über Parents statt Mothers reden? Und das Einzige, was die Person zu sagen hat zu dir ist, gehst du jetzt, will sonst noch jemand gehen, weißt du? Also das passiert natürlich. Und also ich bin jetzt relativ privilegiert und habe ein gewisses Alter erreicht, wo ich in mir ruhe und habe einen Freundeskreis, eine Community aufgebaut um mich herum, die mich unterstützt und sieht, so wie ich bin. Also die meiste Zeit ist natürlich viel auch Verhandlungssache noch, ne? Also dass wir einander ständig Sachen erklären müssen. Sonst, also ich glaube, dieses, dass ich erwarte, dass du mich jetzt immer so verstehst, wie ich bin, ist zu viel verlangt, ne? Auch wenn wir uns nur einmal im Jahr sehen. Aber schon, dass ich dir Erfahrungen erzählen kann. Ne? Aber ich kenne auch viele Leute, die das nicht haben und die dann wahrscheinlich nach Hause gehen würden, nie wiederkommen.
Aber das ist ein interessantes Thema, sorry.
Ja.
Weil ich glaube, da gibst du mir zu viel Credit, weil ich kann mich, das ist auch etwas, was ich super interessant finde, weil ich habe zum Beispiel immer viel mit älteren Leuten zu tun, oder die älter waren als ich, so gesagt. Und dazu hast du auch gehört. Und ich weiß, dass es oft Situationen gab, glaube ich, wo du Sachen mir gesagt hast oder wo du mir etwas erklärt hast oder schon etwas, genau, was ich an dir immer geliebt habe. Und ich zum Beispiel habe das immer total bewundert. Ich habe immer gedacht, du hast magische Fähigkeiten. Ich dachte immer, wow, Jin kann vorhersehen, was passiert. Oder, keine Ahnung, Dania, eine Person, die mich maßgeblich politisiert hat, hat auch immer gesagt, oh ja, dann wird das und das und das und das passieren. Und ich war immer so, woher wollt ihr das wissen? Seid mal nicht so negativ. Was soll das? Seid mal nicht so Partypuppe. Innerlich habe ich das manchmal gedacht. Gleichzeitig aber habe ich auch gedacht, weil ich, keine Ahnung, so erzogen worden bin, dass ich auch Leute respektiere und so, dass ich dann immer gedacht habe, okay, es wird schon einen Grund haben, warum die das gesagt haben. 10 Jahre später, jetzt, wo ich selber diese Dinge sehen kann, denke ich, das sind keine magischen Fähigkeiten, sondern es ist Rassismuserfahrung. Es ist irgendwie eine, ich glaube inzwischen, dass Transmenschen of Color magische Wesen sind tatsächlich, weil wir, glaube ich, eine sehr unique Perspektive auf die Welt haben und wie diese Dinge so funktionieren. Ich möchte darüber so zum Thema Solidarität kommen, weil ich glaube, dass dir auch ein Anliegen war, dass wir über Solidarität auch sprechen. Genau, dass es halt oft Situationen für mich als jungen Menschen gab, wo ich dachte, ey, worüber redest du denn? Und mir passiert das jetzt, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die jünger sind als ich oder so, und ich dann irgendwie sage, oh nee, ich glaube, das und das wird so und so laufen, und dann die gleiche Dynamik sehe, und dann dachte ich so, wie hast du das mit mir ausgehalten? Oder wie hast du das überhaupt ausgehalten, dass du Sachen sehen konntest dann, und irgendwie ich gedacht habe, so, ja, Gin, ja, lass mal Gin reden, das ist irgendwie negativ, keine Ahnung. Und dann jetzt denke ich so, oh mein Gott, das ist genau so passiert, wie du es gesagt hast.
Ja, aber also wieder beruht das auf Beidseitigkeit. Ja. Natürlich haben wir alle einen Politisierungsprozess und über unterschiedliche Themen zu unterschiedlicher Zeit in unserem Leben natürlich. Aber also du hast mir auch total viel beigebracht und warst sehr geduldig mit mir, was ich generell an dir schätze. Also ich glaube, du warst sehr geduldig mit vielen Menschen. Und das gehört auch zu Community aufbauen. Also so den Unterschied, so diese feine Linie erkennen zwischen, okay, also wenn wir nicht politisiert werden oder uns nicht politisch ausdrücken, kriegen wir ja auch was. Also es hat natürlich teilweise was mit, hatten wir schon die Möglichkeit, Sachen zu lernen, zu tun. Und es hat aber teilweise auch was mit, so ist die Welt. Ich kann mir die Krumen, die ich kriegen kann, die Brotkrümel, die kriege ich nur, indem ich so tue, als ob ich nicht weiß, wie die Welt ist. Ja. Indem ich weißen Transleuten sage, danke, dass ich in dieser Gruppe sein kann und von euch die Informationen über den einzigen Transarzt in der Stadt, der mich nicht missbrauchen wird, kriegen kann. Wenn ich was Antirassistisches sage, darf ich nicht wiederkommen. Ja. Oder wenn ich jetzt zu CIS, Queers of Color gehe und okay, du hast mich gerade misgendert, hast du gestern gemacht, hast du vor 10 Jahren gemacht, wirst wahrscheinlich morgen auch noch machen, und dann sagst du aber, tut mir leid, das, ja, ich, in meiner Sprache gibt es das nicht. Eine Variante, gibt es irgendwie nur ein Pronomen. Oder
mit dir ist, ich weiß nicht, warum mir das bei dir immer passiert. Das hab ich auch
oder schon, es ist ein ganz neues Thema für dich. Genau. Ich bemühe mich so, das zu lernen. Okay, es war vor 10 Jahren auch schon ein neues Thema für dich.
Ja.
Üb mal mit dem Spiegel, ne? Ja, also ich habe jetzt so ein bisschen den Faden
verloren. Dass man so sozusagen solche Kompromisse eingeht. Genau. So, entweder mit weißen Transleuten war das früher oder mit transphoberen Cis-Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. Und da sozusagen als Transperson.
Genau, ja. Aber was du gerade sagtest mit magisch und prophetisch und auch diese Rolle als Ancestor, als Vorfahr so zu spielen auch. Und das wissen wir in dem Moment oft nicht, ne? Wenn wir diese Gespräche miteinander haben. Und das weiß die andere Person vor allem auch nicht. Ne? Ich glaube, das hat gerade in dieser wunderbaren Frage, die du gestellt hast, so mitgeklungen.
Ja.
Also ich weiß in dem Moment nicht, dass du mich als Vorfahr sehen wirst. Weißt du, ich weiß nur, dass ich dir irgendwas erklären muss, was wichtig ist, um
damit wir weiter.
Damit du mich erstmal verstehst. Voll, ja? Voll. Und in dem Moment weiß ich nicht, dass das irgendwann für dich auch wichtig sein wird.
Total.
Und ich glaube, wenn wir diesen Schritt machen könnten als Community, einander als Vorfahren zu behandeln. Also jetzt egal, wie der Altersunterschied ist. Also ich habe von dir, wie gesagt, auch total viel gelernt. Dann hätten wir schon, dann wären wir viele Schritte weiter.
Ja.
Und als Vorfahren, die wichtig sind, die kostbar sind. Ja.
Wer waren sozusagen deine MentorInnen? Also was würdest du sagen, wer waren deine politischen MentorInnen?
Ja, ich habe viel aus Büchern. Ne? Also viel gab es die Leute um mich herum nicht. Oder wenn, dann, ich glaube, das ist bei uns allen so. Dann hat man von der Person ganz viel über Thema X gelernt. Von der Person ganz viel über Thema Y gelernt. Und dann muss man sich das irgendwie zusammenwürfeln. Aber Leute, die alles haben oder wo man sich das irgendwie so einbilden kann, dass man mit der Person so dieses reine, perfekte Verhältnis, das es ja nicht gibt. Ne? Das müssen wir ja schaffen in jedem Treffen, neu schaffen. das habe ich viel in Büchern gefunden. Mhm. Ist auch so Teil von dieser Magie irgendwie ist, ne? So dieser Verträumtheit, mhm. dieser auch so irgendwie sich so allein zu fühlen in der Welt, dass man oft in Büchern mhm. natürlich die Geschwister finden kann, mhm. die Community-Mitglieder, die Vorfahren. Und natürlich waren das viel so nordamerikanische Women of Color Texte, mhm. wo es dann vielleicht noch um Sexualität mhm. ging, aber natürlich nicht um Geschlecht zu der Zeit. Also This Bridge Called My Back, natürlich right. Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga, mhm. Wobei Cherry Moraga ja auch wahrscheinlich sehr viel weiter ist mittlerweile, ne? Und ist natürlich auch eine Zeitfrage teilweise. Total. Oder natürlich Maya Yim, Entfernte Verbindung.
Absolut.
Als ich noch in London war, ungefähr zur selben Zeit, hatte mir Umut das Buch von Olumide Popula und mhm. Berdan Sisson gegeben. Mhm. Wie heißt es nochmal? Das ist, glaube ich, ein englischer Titel. Hi! Von Queer Women of Color aus Deutschland, die in Amsterdam
ja.
sich gefunden haben mhm. und über Fatima Race, Altaye. Genau, war da auch drin, Sexualität ja. nachgedacht haben, genau. Fatima El-Tayeb hatte ja. schon sehr früh, Ende der 90er, ja. ein Kapitel zum LSVD.
Ja, ja,
damals kannte
ja,
ich sie
ja,
gar nicht ja. persönlich, habe sie mittlerweile in Nordamerika natürlich kennengelernt genau. und wir arbeiten eng zusammen, aber es ist natürlich auch wieder typisch, dass wir beide nicht mehr in Deutschland sind.
Da wollte ich auch zurück auf jeden, ja.
Ja.
Genau. Das finde ich auch super interessant, dass sozusagen Berlin inzwischen ein Ort ist, wo queere BIPOCs, die insbesondere die nicht in Deutschland sozialisiert worden sind, sich wohlfühlen, aber Leute, die von hier sind und hier Rassismuserfahrungen gemacht haben, mhm. hier aufgewachsen sind und wissen, wie scheiße Deutschland eigentlich ist, dass ja. die nach UK, nach, keine Ahnung, USA mhm. ausgewandert sind. Also du gehörst
ja
auch
du
dazu.
Ja, du ja auch, ne? Du warst ja auch in Kanada.
Ich hatte eine kleine Unterbrechung von drei ja. Jahren.
Drei Jahre ist eine lange Zeit.
Natürlich. Und, ja. es hat mein, es
und
hat
dann,
mein,
du warst noch in den 20ern.
Ja, ja, ja. ja. Ich war ich weiß es nicht mehr.
Das ist eine sehr prägende Zeit.
Es war eine sehr prägende mhm. Zeit und es war auch super krass für mich, aus dem deutschen, europäischen Kontext rauszukommen und zu merken, wow, Europe does not matter in any way. Wirklich diese ganze Antisemitismus-Diskussion, BDS und Palestine-Solidarität.
Ja.
Überall auf der Welt ist es klar, was da passiert. Überall auf der Welt. Niemand, mhm. Angela Davis, Alter, das sind inzwischen auch recht Mainstream-Perspektiven auf die Welt. Also nicht, dass sie Mainstream ist, aber irgendwie, keine Ahnung. Es ist überall in Nordamerika und auf der ganzen Welt vollkommen normal. Nur in Deutschland, wo die Leute aus ihrer Scheißperspektive nicht rauskommen, ist das irgendwie ein Thema. Und es hat meinen Kopf mhm. auf jeden Fall richtig gerade gerückt.
Total, total. Ich glaube, gerade an der Westküste in Kanada, wo du ja warst.
Indigenous Resistance.
Genau, Indigenous Resistance und auch viel so zwischen asiatischen und indigenen total. Leuten, weil weiße Leute da noch gar nicht so lange sind. Ne?
Schwarze Leute, genau. Leute, ja. super viel.
Total, mhm. ja.
So No One Is Illegal macht super viele wichtige Arbeit auch in an der Westküste.
Ja,
auch.
Und alles queer und trans people of color. Ja.
Absolut.
Total, ja. Ja, es war natürlich auch schön zu sehen, dass es einen Workshop zu BDS gab
mhm.
auf dem QTB Pork Festival ja. und dass die Flagge Queers mhm. in Solidarität mit Palästina ja. da die ja, ganze ja. Zeit hängen.
Ja, voll.
Und ich glaube, das ist auch, ja, also wenn wir uns früher getroffen haben an den Küchentischen, ging es viel um so politische Interventionen. Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal so ein generationaler Unterschied.
Ja.
Und wir haben uns viel abgearbeitet und ausgebrannt mhm. an so weißen, queeren Szenen. Coole Aktionen natürlich gemacht. Mhm. Also unter anderem waren wir aktiv in der Gruppe Suspect.
Suspect.
Queers of Color gegen Gewalt. Oh, yeah. Wir haben ein Event gemacht, das voll gut besucht war. Wir haben Judith Badzla in Antirassismus geschult und antimuslimischem Rassismus, oh, yeah. wodurch sie viele Keynotes gekriegt hat.
Oh, yeah.
Aber zumindest war es eine Intervention, die so Rassismus in weißen mm-hmm. LSBT-queeren Szenen für eine kurze Zeit benennbar mm-hmm. und salonfähig sogar gemacht hat. Natürlich auf komische Art und Weise. Es war in der Zeitung und so weiter das und so fort. Es hat bestimmt also auch einen Effekt gehabt, den wir erst später sehen werden.
Mhm.
Aber es ging viel, es war eine kleine Gruppe von Menschen.
Ja.
Es war sehr anstrengend,
mhm.
natürlich auch miteinander, natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass wir so die Einzigen waren. Ne?
Mhm.
Wir hatten ein paar Verbündete dabei, die bestimmt auch viel dazugelernt haben. Mhm. Aber es war viel so die Energien von Queers of Color, die total magischen Energien von queer und trans Leuten of Color. Ja. Und wir waren wirklich die Einzigen, die so antirassistische Arbeit aus einer queer und trans Perspektive gemacht haben. Mhm. Also riskante politische Arbeit. Also viele Leute, die jetzt mehr so im Mainstream und im Medien-Mainstream sind, machen das natürlich auch, aber auf eine sehr vorsichtige Art und Weise, was natürlich auch alles seinen Platz hat. Aber ich glaube, so diese radikalen Interventionen gab es wirklich nicht viele. Und ja, es ist wirklich sehr erfrischend zu sehen, dass das zurückkommt in die mehr auf Kapazitäten und Community, erstmal eine große Community zu bauen, Kreise, die so QT BIPOC und andere queer und trans, black, indigenous und people of color Individuen und Gruppen und Communities und Performance-Nächte und ja, wirklich wichtige Sachen. Und ja, also ich fand das, ich wollte das einfach nur noch erwähnen, dass das natürlich auch nicht einfach ist, aber wirklich wichtig, so Fragen von antischwarzem Rassismus auf den Tisch zu bringen und Unterdrückung untereinander und ja, ich glaube, wir hatten damals versucht, so ein bisschen Palästina-Solidarität zu machen und festgestellt, wir haben die Bildung nicht, wir haben die Kapazitäten nicht. Und ja, dass sich das jetzt langsam wendet, finde ich sehr positiv.
Ja, total interessant, Jin, was du sagst. Ich würde jetzt hier kurz einen Cut machen und dann machen wir im zweiten Teil weiter. Aber das kriegt ihr sowieso alles gar nicht mit, weil wir das im Schnitt klären. Also, bis gleich. Ach so, und übrigens, bevor ich es vergesse, die grandiose Musik, die ihr gerade hört, ist von Anthony Hussein und das Lied heißt Pretty Boys. Ich habe Anthony live gesehen vor ein paar Monaten und dachte, oh Gott, wie cool ist das denn? So alles selber produziert, alles selber gemacht und das Album heißt The Lucky One, kann ich sehr empfehlen und hört euch die Musik an, es ist super schön.
Pretty boys, pretty boys. You all look like baby doll without a flaw. I'm not your toy. I'm in love with someone special. He's not all muscle, he's all love. Yes, I think you are so pretty. Beauty is tricky, the years will show.
Herzlich willkommen zurück zu Puncher.
Wir sitzen hier mit Jin, meinem persönlichen Helden, und reden über interessante Sachen. Was ich dich noch fragen wollte, und zwar reden wir mal ein bisschen über Accountability. Und zwar Accountability im Kontext von weiße, queere Leute in Berlin. Mhm. Es ist noch, also ich sehe zum Beispiel auch, ich fühle mich manchmal so, als ob ich wie so eine alte Oma zu Hause bin und mir irgendwie so angucke, was die jungen Leute so machen und ich denke so, früher wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Und ich habe immer früher gedacht, wenn so ältere Leute das zu mir gesagt haben, habe ich immer gesagt, oh, die sind frustriert und keine Ahnung, sind nicht mitgekommen und bla. Und dann denke ich so, ja, aber das ist auch eine Realität. Also ich glaube, es gab so einen Wandel in der Szene in Berlin und manche Leute sind mitgekommen und ich glaube, manche Leute sind nicht mitgekommen. Und ich glaube, um an bestimmte Stellen in Berlin zu kommen, muss man mit bestimmten Leuten gut sein. Mhm. Und das sind unter anderem weiße queere Leute im akademischen Kontext, ob das ProfessorInnen sind oder ob das DozentInnen sind, ob das was weiß ich was sind, ob das Leute sind, die Bars haben und die Konzerte veranstalten. Mhm. Bla, also so das. Und genau, was ich interessant finde, ist zum Beispiel...
Die den TCSD veranstalten
also
früher.
Ja. Zum Beispiel TCSD, zum Beispiel Siegessäule, mhm. Die irgendwie vor 10 Jahren noch ein Cover hatten, wo drauf stand, irgendwie Türken raus, mhm. womit sie türkeistämmige Leute motivieren wollten, sich zu outen. Mhm. Oder ist irgendwie Silver Future, was inzwischen, wo mir eine Person mal erzählen wollte, dass das der erste Lesbenladen in Berlin gewesen sein sollte. Und ich war so, nein, erstens ist es ein queerer Laden und zweitens ist es nicht der erste. Der erste Lesbenladen in Berlin war wahrscheinlich 1920 auf der Potsdamer Straße, aber egal. Ja. So, aber der Teil der Geschichte existiert auch nicht so richtig. Und Leute, ich weiß nicht, es ist so, zum Beispiel, keine Ahnung, vor 2 Jahren habe ich meinen Geburtstag im Silver Future gefeiert. Und dann habe ich gedacht, warum habe ich das gemacht? Warum
habe ich.
Ja, genau. Und so vor 10 Jahren wäre ich niemals auf die Idee gekommen, weil ich dachte, ey, Silver Future ist ein Ort, der.
Ist nicht mehr so krass?
Mhm. Nee, ist okay. Es nicht mehr so. Ja. Ich würde sagen, naja, was heißt das? Keine Ahnung. Ich meine, früher war das so, wenn wir da mal reingegangen sind, dann haben wir sofort mit den einzigen anderen BIPOCs, die im Raum waren, mhm. sofort Augenkontakt gemacht. Und es war so, wer bist du? Wer sind wir? Wir kennen, lass uns mal connecten. So. Mhm. Und es ist so, man redet aber nicht mehr darüber, dass Silver Future auch zur Gentrifizierung in Neukölln beigetragen hat. Und so, ich würde sogar sagen, die queere Gentrifizierung in Neukölln begonnen hat. Mhm. Weil eigentlich war das vorher nicht
Laden,
so.
Ja.
Genau, es war der erste Laden und von unserer Seite aus war das erstmal schwer. Mhm. Ich kann mich erinnern, als das noch ein antideutscher Laden war, wo palästinensische Leute mit Kefirs oder auch ich mit Kefir nicht bedient worden, rausgeschmissen worden sind. Jedes Mal, wenn ich da reingehe, also ich glaube, inzwischen kennen sie mein Gesicht ein bisschen, Gott sei Dank, aber wenn sie das, also wenn Leute dein Gesicht nicht kennen und weiß und queer sind, bist du da raus. So, es sei denn, siehst ein bisschen wie ein Hipster aus und irgendwie...
Sprichst nur Englisch.
Ah, oh mein Gott, Englisch ist nochmal ein völlig anderes Thema. Überall wird Englisch geredet, völlig normal. Alle haben sich was mit Türkisch und Arabisch angestellt, aber Englisch reden ist irgendwie überhaupt kein Thema, Alter. Irgendwie in manchen Läden wirst du dumm angeguckt, wenn du kein Englisch sprechen kannst. Das ist richtig krass. Mhm. Also genau, so diese ganzen Räume, die immer weiß waren, die sich niemals für Rassismus interessiert haben, irgendwie als Trans-of-Color-Leute auf der Bühne waren und mal was performt haben, was du auch wissen wirst, mit Triggerwarnungen von der Bühne geschickt worden sind.
Ja.
So, also so, das ist noch nicht so lange her.
Ja. Ja, und das ist natürlich auch wieder diese Erinnerung, die wir als Community haben oder nicht und wie wir einander behandeln als Vorfahren, wie du gerade meintest, ne? Dass wenn ich an einen neuen Ort ziehe und dann mich mit Leuten anfreunde, dass ich natürlich dann nicht immer weiß, was haben die Leute früher gemacht. Mhm. Aber was das ist natürlich überall so, es passiert uns allen so. Und wir haben natürlich alle irgendwo Scheiße gebaut. Mhm. Irgendwann in unserem Leben natürlich. Und einander auch nicht so gut behandelt, wie wir es verdienen.
Total.
Natürlich,
absolut.
Ja. Und ich glaube, als Transleute of Color vor allem, ne, ist ja oft irgendwie... die Motivation, einander gut zu behandeln, sehr gering. Ne? Weil die andere Person hat oft keine Ressourcen, die sie uns geben könnte.
Ja.
Hat irgendwie keine coolen Räume oder keine Bühne oder weißt du.
Oder eine Sauna oder ein Häuschen auf dem Land.
Ja, ja. Und was dann aber oft der Fall ist, ist, dass wenn diese Person, mit der ich mich gerade anfreunde und die Ressourcen hat, dass wenn mir jemand was Schlechtes über die Person erzählt, dass natürlich ich das erstmal vielleicht nicht glaube, weil die Person ja nett zu mir ist, weil die Person ja eine politisch korrekte Sprache spricht, die erstmal gut klingt. Und dass ich mich dann aber nicht frage, wo hat die Person das gelernt, auf wessen Kosten hat diese Person das gelernt. Ich glaube, du hast mal diesen sehr weisen Spruch gemacht, dass jede weiße, queere Person... People of Color in ihrer Vergangenheit hat, als Freunde, als Geliebte, als Studenten, als Mitbewohner, die sie weitergebildet hat, ne? Und der sie das zu verdanken hat. Und wenn ich jetzt aber mit diesem Wissen Karriere mache, indem ich mich als besonders coole Person verkaufe, indem ich meinen Laden als besonders coolen Laden verkaufe, der dadurch natürlich auch mehr Kundschaft anzieht, oder meine Demo, die dadurch natürlich... Die ganzen Neuankömmlinge sind ja auch Ressourcen an sich. Die sind ja auch Währung, ne? Also jetzt für die Spaces in Berlin, die dadurch dann auch irgendwie cooler werden. Dann heißt das, dass ich meinen Accountability-Prozess nicht gemacht habe. Weil dann genau wieder die alten Leute, die vor 10 Jahren weggeschickt wurden, rausgeschmissen wurden, rausekelt, indirekt oder direkt. Ja? Oft muss man ja nur auf irgendwelche Sachen, die auf den Wänden hängen oder auf der Tageskarte stehen, gucken, um zu wissen, bin ich hier willkommen, wie kann ich mich hier bewegen. Wenn ich meinen Körper mehr als 2 Zentimeter bewege, während der Rest der Kneipe Party macht und übereinander und so weiter auf dem Tanzfloor Spaß hat, dann bin ich hier nicht mehr willkommen. Also kann ich mich ausbreiten hier. Und ich glaube, bei Queers of Color, gerade antirassistischen Queers of Color, war das oft nicht der Fall. Und es ist auch weiterhin oft nicht der Fall, dass wir uns mit unseren spontanen Meinungen, mit unseren Erfahrungen entfalten und ausbreiten können. Deswegen finde ich auch das, was du gerade meintest mit Transleuten of Color, als magisch und prophetisch sehr interessant. Also wie sähe eine Community aus, die diese Magie, die dieses Wissen, die diese Ahnungen, was ja auch so in die Zukunft geht. Und ich glaube, im Moment mit Klimawandel und AfD und so, ist es ja, fragen sich ja viele von uns, wie gibt es eine Zukunft? Mhm. Wahrscheinlich auch viele jüngere Leute, ne, dass das irgendwie sehr bedrohlich ist, die Zukunft.
Es ist, wir haben gestern erst darüber geredet, ich habe, bevor ich aus Kanada zurückgekommen bin, habe ich einen anderen, ich habe ja so 3 politische HeldInnen in meinem Leben, so das bist du, es ist Dania und das ist Koray. Und ich habe Koray E-Mail geschrieben und ich meinte so, ja, kann sein, dass ich wiederkomme oder irgendwie sowas. Und er meinte, komm auf keinen Fall zurück. Er meinte, so wie du Deutschland in Erinnerung hast, in den letzten 3 Jahren ist es noch viel schlimmer geworden und es wird noch viel schlimmer werden. Ja. Und ich habe auch da noch nicht so richtig verstanden, glaube ich, was er meinte. Und gestern habe ich erst mit 2 Freundinnen nach dem Festival noch oder beim Festival sogar noch, haben wir darüber geredet und wir waren so, ey, es ist wirklich viel krasser geworden. Ich habe mir zum Beispiel Aufnahmen aus Fußballstadien angeguckt von Anfang der 90er, keine einzige deutsche Flagge. Mhm. 2002 WM, keine einzige deutsche Flagge. Mhm. 2006, seit 2006 sind deutsche Flaggen wieder so richtig krass im Leben, in öffentlichen Räumen. Und ich meine, irgendwie, wir haben gedacht, Merkel ist scheiße, aber ich glaube, diese AKK-Frau, die da irgendwie bald kommen könnte, ich glaube, die ist nochmal eine ganz andere Nummer, die jetzt unsere neue Verteidigungsministerin ist. So, man dachte, von der Leyen ist schon krass, aber ich glaube, sie ist nochmal eine andere Kategorie. Also es ist so, genau, das würde mich auch interessieren, wie du so diese Tendenz generell auf der Welt, ich meine, alle reden über Trump, aber auch Koray meinte zu mir mal so, ey, die USA haben George Bush überlebt, sie werden auch Trump überleben und es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Mhm. Irgendwie, das ist ja so die Vorbereitung für like an evangelical leadership. Mhm. Genau, mich interessiert, wie würdest du so diesen weltweiten Trend sehen und wie würdest du diesen Trend in Deutschland sehen? So kein, also jetzt nicht so, kann sowas nochmal passieren mäßig, sondern was glaubst du, wie das hier so weitergehen wird?
Ja, ich teile euren Pessimismus und ich habe neulich mit Dania darüber geredet. Also wir haben über Klimawandel geredet und Dania meinte, ja, wenn sie jünger wäre, also in ihrem Alter ist so, okay, sie wird es nicht mehr mitkriegen. So, aber ich habe ein Kind. Also es ist schon irgendwie, wo ziehen wir Optimismus daraus, der jetzt nicht auf Selbstbescheißung beruht, ne? Der nicht auf, okay, Vogelstrauß, ich tue jetzt mal so, als ob nichts wäre und mach Party, hab Spaß. Ich finde es total wichtig, Spaß zu haben und ich glaube, wir werden Spaß brauchen, um aus dieser Scheiße rauszukommen und um eine bessere Welt zu bauen. Ja, gerade in Berlin ist es interessant, weil es gibt ja viel öffentliche Räume. Ne? Wie, das hat mich immer fasziniert an dieser Stadt. Also früher, als alles auch noch tierisch billig war. Ne? Oh mein die Gott. Dann aber fest in weißer Hand waren und wo die ganzen Chancen, wo es viele Ressourcen gab, die aber null geteilt wurden oder sehr wenig, immer nur sehr so tokenistisch, damit es ein bisschen besser aussieht hier und da. Wie können wir die Räume, die wir haben, miteinander teilen, mit den Leuten, die Perspektiven haben, von denen wir lernen können. Und das geht natürlich über diesen Küchentisch heraus. Ja, wir sind jetzt beide transmaskulin. Ich glaube, transfeminine Leute haben tierisch viel beizutragen. Denen haben wir diese Bewegung zu verdanken. Ja, Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson. Und sind immer noch nicht jetzt an Orten wie Cutie BIPOC maßgeblich beteiligt, natürlich. Ich bin
jetzt transmaskulin,
aber... Okay, ja. Worüber haben wir geredet gerade? Ja, also... Perspektiven, genau. Wie können wir die Räume, die wir haben, wir sind beide nicht trans, hellhäutig und so weiter. Wir sind beide nicht schwarz, hellhäutig und so weiter. Wie können wir die Räume, die wir haben, verteilen auf eine Art und Weise, die uns näher an eine andere Welt bringt? Und ich glaube, wir haben viel mehr Ressourcen und viel mehr Räume, als wir es oft zugeben oder wahrnehmen. Ich glaube, oft sehen wir uns in erster Linie natürlich als unterdrückt. Und das ist irgendwie so die Basis von vielen sozialen Bewegungen. Unterdrücken und leiden und schlechte Erfahrungen haben. Was natürlich total wichtig ist, einander diese Realitätschecks zu geben und nicht zu sagen, ey, spiel dich nicht so auf. Und diese weiße Person ist doch ganz toll. Weißt du, worüber wir gerade geredet haben? Aber was ist der nächste Schritt? Und ich glaube, dass wir Räume haben eigentlich jetzt schon, wo das möglich ist, eine andere Welt zu bauen. Weißt du, wo wir für die 3 Tage, die wir diesen Raum haben, andere Sachen machen können und Skills erwerben können und Sachen üben können, die wir zum Überleben brauchen. Ob das jetzt Sachen anbauen, die wir dann noch essen können, die in dem Klima noch überleben, die uns auch unsere Seele nähren, die aus unserer Kultur sind. Ob das Selbstverteidigungsskills ist, ob das Solidarität miteinander üben, gegen antischwarzen Rassismus, gegen zionistische, anti-palästinensische Geschichten in Deutschland, Anti-Romaismus. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben diese Spaces und wir haben auch Leute, die fit sind, die uns diese Lektionen schon erteilen. Ne? Und wie gehen wir sicher, dass das nicht vergessen wird, ja, diese Interventionen, die total wichtig sind? Wie bauen wir ein Archiv, in dem diese Sachen erinnert werden, auch wenn sie jetzt nicht niedergeschrieben sind, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie privilegierte Verläge interessieren und so weiter? Oder auch das Spule Museum oder welche Institution, ich will jetzt keine irgendwie, jetzt insbesondere, das ist ja ein strukturelles Problem, ne?
Ich habe Schutz vorhin vergessen, das möchte ich auch noch. Scheiße. Aus vielen verschiedenen Gründen sind sie scheiße. Genau, aber das ist auch wichtig.
Aber auch bedroht, oder? An ihrer neuen Location.
Total bedroht, das ist alles ganz furchtbar. Die armen Leute, das ist ganz schlimm. Die armen.
Haben sie sich so engagiert, indem sie da hingezogen sind? Ne?
Gott sei Dank sind sie ja direkt neben der Polizeistation.
Ach ja, das ist gut zu hören.
Das ist richtig, alles dort. Ich finde es auch wichtig, dass du Transfrauen of Color und schwarze Transfrauen angesprochen hast, insbesondere weil ich auch oft gehört habe, dass Leute mir gesagt haben, ja, und es gibt keine Transfrauen in der Szene und woran liegt das und bla. Und dann denke ich auch, da muss man darüber reden. Man muss sich da angucken, warum das so ist und was für Ausschlüsse es gibt. Und ich glaube, was zum Beispiel viele Leute nicht wissen, dass zum Beispiel bei GLAAD früher gab es super viele Transfrauen of Color. Das sind alles Leute gewesen, das waren alles Frauen, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen waren, die Sexarbeiterinnen sind, die kein Englisch sprechen, die nicht aus akademisierten Haushalten kommen, die nicht aus der Mittelschicht sind, die in prekären Situationen leben, die völlig andere Probleme haben, als auf Partys zu gehen und irgendwas zu machen. Natürlich gehen sie auch auf Partys, aber das sind einfach eine andere Generation von Leuten, die eine ganz andere Lebensrealität haben und die irgendwann aus diesen Queer-of-Color-Kontexten auch rausgedrückt worden sind. Ich finde, das muss man auch im Kopf haben.
Oder nie drin waren, ja.
Oder nie drin waren, genau, es nie reingeschafft haben. Jetzt sehe ich eher eine neue Generation von wirklich empowerten Transfrauen of Color und schwarzen Transfrauen. Ich meine, es gab beim Cutie Bebop Festival eine unglaublich geile Performance. Ich
schon
gehört. Oh mein Gott, so Mandala, die, ja, und der ganze Raum hat gebebt. Und ich habe das Gefühl, die Leute brauchen das und sie wollen das und es ist einfach schön zu sehen, dass das, wenn, ich weiß nicht, wir können auch gerne über Kinder reden, ich finde das gerade so, ich meine, du hast ein Kind, ich bin Babysitter, aber sozusagen, so,
also ich bin Taser,
ja genau, also so, aber sozusagen zu sehen, wie Kinder aufwachsen können und zu sehen zum Beispiel, wenn ich das Kind, was ich babysitte, Dalian, I love you, wenn ich den zum Beispiel böse angucke oder mal so mit tiefer Stimme irgendwas sage, er guckt mich an und dann lächelt er mich an, weil er kein Konzept hat von Angst oder irgendwas, sondern es ist ein total empowertes Kind. Ich meine Jade auch, irgendwie, keine Ahnung, die wachsen einfach anders auf und ich finde das super schön zu sehen. Und dann die Schleife jetzt zu dir. Wie ist das für dich als Transperson of Color, ein Kind großzuziehen, wie sind die Räume oder was ist deine Realität damit? Ich kann mir auch vorstellen, dass es queere Leute gibt, die Kinder haben, aber ich glaube, es geht viel so um Frau sein und um Vulva und Uterus und irgendwie um so, ich weiß gar nicht, warum es Leute so obsessiv damit sind, über Genitalien den ganzen Tag zu reden. Mich hat noch nie eine Transperson auf Color gefragt, was meine Genitalien sind oder was ich da habe oder was bei mir rein und raus geht oder so. Warum interessiert es Leute so? Das finde ich auch total absurd.
Oh, immer so der Griff zwischen die Beine. Ne?
Ja,
figuratively. Und jetzt natürlich mit Jade, es ist ziemlich klar, glaube ich, dass sie aus meinem Körper kommt und ich stille sie und so weiter, so die wenigen so Trans-Privilegien, die ich mir so erkämpft habe über die letzten 15 Jahre sind futsch, ja, kannst du vergessen, also ich werde von vorn bis hinten misgendert, sogar von anderen Trans-Leuten, ich glaube, weil wir es einfach nicht gewöhnt sind, also Babys zu sehen und ich glaube, weil viele von uns so den Wunsch haben, mehr Zeit mit Kindern zu verbringen, aber natürlich total davon ausgeschlossen werden. Also jetzt aufgrund von Queerphobie in unseren Familien, in unseren Communities, weiteren Strukturen, so diese Idee, dass es überhaupt möglich ist, Zeit mit kleinen Leuten zu verbringen, ist leider sehr fern oft. Und ja, es ist gleichzeitig natürlich total abgefahren und wirklich wunderschön, Jade in meinem Leben zu haben. Also bis jetzt sage ich jetzt sie. Ist also auf Englisch nennen viele mittlerweile ihre Kinder they, was ich einerseits gut finde, also auch viele so Cis-Leute so in Hetero-Beziehungen. Aber andererseits so they ist so das Pronomen, das ich mir ausgesucht habe. Also Jade hat sich noch kein Pronomen ausgesucht und gleichzeitig unser Leben soll ein bisschen leichter sein als es. Also man kann es auch verkomplizieren. Bis jetzt hat Jade keine Präferenzen. Natürlich, sobald das der Fall ist, werden wir die alle respektieren und sie darin feiern und zelebrieren und unterstützen. Aber ja, was ich sagen wollte, ist, es ist wirklich wunderschön, überhaupt mit jüngeren Leuten Zeit zu verbringen. Und Jade ist natürlich noch sehr jung. Aber ich habe jetzt auch, war jetzt mit einem 13-Jährigen auf dem Cutie Bipoc Festival und einer 22-Jährigen. Das war auch schön zu sehen, wie unterschiedliche Leute so ganz andere Erfahrungen natürlich haben und wie das für die auch so ein wunderschöner Space sein kann. Und das erste Mal so von so vielen queeren und trans Leuten und schwarzen und indigenen und POC-Leuten umgeben zu sein. Und als wir uns angemeldet haben, als wir reingekommen sind und begrüßt wurden und dann hatte eine Person, die uns begrüßt hat, uns ermutigt, diese Stickers auszufüllen mit unserem Namen und unserem Pronomen. Und ich so, liest ja eh niemand. Und dann dachte ich, tritt mich. Weißt du, ich bin hier mit einem 13-Jährigen, der Optimismus braucht, der in Ostdeutschland lebt, wo nur Nazis sind auf seiner Schule. Ich muss ihm verdammt noch mal ein bisschen Optimismus mitgeben, weißt du?
Ja.
Und so ähnlich ist es natürlich dann auch mit Jade. Also ich will, dass sie optimistisch auswächst. Ich will, dass sie... Und so ist sie ja, ja auch total. Bis jetzt. Touch, knock.
Ja.
Auf Holz klopfen.
Extrovert.
Total, ne? Sie rennt überall rum. Sie denkt, alle Leute sind ihr wohlgesonnen. Alle Leute sind toll. Alle Leute finden sie toll. Und ist sie natürlich auch. Ja, also wie halten wir diesen Optimismus aufrecht? Und ich muss an meinem eigenen Optimismus auch arbeiten, damit das der Fall ist. Weil ich kann jetzt nicht, und ich kenne auch eine Freundin von mir, deren Teenager ist schon depressiv, weil er denkt, dass, ja, weil er weiß, dass die Welt demnächst untergeht, ja. Weil er so in indigenen Umweltaktivismus reinsozialisiert wurde und weiß, dass es nicht mehr lange so weitergeht. Und wir haben halt, ja, oft die Alternativen nicht. Das habe ich auch, ist auch etwas, was an unseren Küchentischen, was ich gelernt habe, ne, wir politisieren einander und das ist auch super und abgefahren und gleichzeitig gibt es aber oft die Alternativen nicht. Ne? Also gibt es keine, wir erklären einander, wie problematisch die bestehenden Communities und Räume sind und sind sie ja auch und der Realitätscheck ist total wichtig, aber es gibt oft keine anderen Orte, wo wir hin können. Und ich habe das viel gemerkt, so an unserer Generation. Also ich sehe uns jetzt mal als eine Generation von Leuten, die halt zusammen auch Aktivismus gemacht haben und so, dass viele Leute einfach total mit Mental Health zu tun haben.
Total.
Und wahrscheinlich es gibt genug Leute, genug Sachen, die einen natürlich runterziehen, aber ich glaube, so dieses Wissen, so dieses nackte Wissen, ne? Und ich glaube, da ist die Magie auch wichtig. Wie können wir irgendwie Magie da reinbringen und wie können wir
aber diese Magie,
Optimismus reinbringen?
Ich verstehe total, was du meinst. Ich habe auch beim Festival, wir haben in Berlin jetzt so eine queere kurdische Gruppe gegründet. Super. Shoutout to die Lerngruppe. Und wir haben beim Festival haben wir so eine kleinere Version davon gemacht und haben halt irgendwie so eine, also eine Freundin hat das angestoßen und dann saßen wir dazu, keine Ahnung, 7 oder 8 oder so, und Jade war auch dabei. Und da war eine Person aus Rostock, die in Rostock aufgewachsen ist, und ich habe da gedacht, als sie geredet hat, dachte ich, oh mein Gott, was für eine völlig andere Realität. Und ich habe auch, als wir haben so über queer und kurdisch und bla 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 geredet, und ich habe gemerkt, dass ich so voll pessimistisch in meinem Kopf geworden bin und irgendwie sagen wollte, ja, und da kann man nicht hingehen und das kann man nicht hingehen. Und in dem Moment dachte ich so, Moment mal, hier sitzt eine junge Person dir gegenüber, die in Rostock aufgewachsen ist. Moment. Ja. Und dann war ich so, keine Ahnung, das hat mich sozusagen dann daran erinnert, dass ich vielleicht, okay, das ist vielleicht meine Erfahrung, aber wie du sagst, man muss Leuten auf jeden Fall Positivität mitgeben und irgendwie, dass Dinge sich ändern können auch und dass man Kontrolle über Sachen haben kann, dass man sich Verbündete suchen kann, dass man, genau, das halt sozusagen, also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin mit super viel Anxiety aufgewachsen, was von meiner Mutter kam, was ihre Gründe hatte natürlich so, was sich aus ihrer Geschichte erklärt, und das werde ich auch in anderen Folgen, sollte das weitergehen, auch viel möchte ich über Mental Health, Anxiety und solche Sachen sprechen. Genau, sozusagen so eine Balance im Kopf zu schaffen und zu sagen, hier, das ist bei mir passiert, aber sozusagen der nächsten Generation. Ich finde das total gut, wie du das gerade beschrieben hast, sozusagen, wie du Jade siehst und wie du ihre Zukunft siehst und genau, sozusagen Leuten auch was Positives mitzugeben. Und ich glaube, darin bist du erfolgreich, weil das hast du damals bei mir schon gemacht. So, egal wie viel Pessimismus du in dir getragen hast, du hast mir immer das Gefühl gegeben, ey, wir können Sachen schaffen, wir müssen Bücher schreiben, wir müssen Artikel schreiben. Es hat auch eine Person, die ich sehr schätze, auch immer wieder gesagt, wir müssen Sachen archivieren, wir müssen Sachen, und das passiert ja so mit QTBPOC, mit Transformation, mit Bound und keine Ahnung was, mit diesen Sachen wird ja Queer of Color Geschichte archiviert. Das ist super wichtig. Auch, keine Ahnung, ich habe früher nie verstanden, warum Koray zum Beispiel gesagt hat, auch Bücher sind wichtig und wir müssen, Glad hat Broschüren rausgebracht und Sachen rausgebracht, die ich finde bis heute top aktuell sind und wirklich wichtig auch sind für so eine Timeline oder so eine Geschichte von was wann wo passiert ist. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, total. Es gibt viel zu besprechen. Mhm. Und auch offline, ne? Weil wer weiß, wie lange es das Internet gibt.
Das stimmt.
Ja, total.
Ja. Ich finde es super interessant, darüber zu sprechen. Also ich gucke mir viel so Dokus an, wenn ich zu Hause bin, weil ich viel Anxiety habe und dann irgendwie, keine Ahnung, gerne zu Hause bin. Und dann habe ich mir so Dokus angeguckt. Also mir war schon bewusst darüber, dass der Krieg in Deutschland in 1945 zu Ende war, offiziell. Aber mir war nicht so richtig bewusst, also ich habe mich immer gefragt, warum ist Englisch so wichtig? Warum ist Nordamerika im deutschen Kontext so wichtig? Also ich habe nicht so richtig verstanden, was die Nachkriegszeit und die keine Ahnung, wie nennt man das? Also keine Ahnung, als diese Aufteilung von Deutschland und wie prägend die USA für Deutschland und unsere ganzen Diskurse, und dass wir immer denken, alles, was von da kommt, ist irgendwie super radikal und super, und es ist super radikal, es gibt super viele krasse Sachen, aber als ich dort gelebt habe zum Beispiel, habe ich Leute kennengelernt, die nicht im Mainstream waren, die nicht Bücher herausgegeben haben, die richtig, wirklich radikale Stimmen hatten, die sich mit weißen, queeren Leuten angelegt haben. Und diese Leute sind aber gar nicht sichtbar, zum Beispiel. Und dann kommt man halt in diesen Kontext und dann some of this travels. Manches davon kommt hier an, aber manches davon kommt hier auch nicht an.
Ja.
Und das finde ich auch sehr interessant. Was davon kommt hier an und was kommt hier nicht an?
Diese gegenseitigen Missverständnisse. Ja. Ne? So, also wie du sagst, jetzt viele Leute nach Berlin kommen, weil es so die neue Kunsthauptstadt ist, so dieses auch so vermarktet wurde, arm, aber sexy. Ja.
Oh mein Gott.
Wie der alte Bürgermeister es immer gesagt hat.
Ich bin gut und das ist auch schwul so.
Genau. Und ich glaube davor ganz viel und immer noch, ne, so diese Verehrung von allem, was englischsprachig ist, was wir ganz stark mitgekriegt haben. Und danke, dass du diese Geschichte gerade auf den Tisch gelegt hast. Also viel so mit dieser antifaschistischen Völkerverständigung, mhm. aber gleichzeitig natürlich auch dem hegemonialen Status von USA als ja. neuem Imperium, als mhm. neuem Zentrum des Imperiums, was ja früher Europa war, mhm. Den Rest der Welt mhm. besiedelt, ermordet, geklaut und so weiter. Und dann sind natürlich auch viele weiße Leute nach, mhm. was jetzt USA und Kanada mhm. und Australien ist und so gegangen. Mhm. Und was wir auch oft nicht so mitschneiden, mhm. so als jüngere Menschen, die so, oh cool, es kommt so viel super POC-Wissen aus diesen ja. Orten und da will ich auch hin. Weißt du, was das so für eine Geschichte von Siedlerkolonialismus, mhm. an der wir dann auch teilhaben, auf kompliziertere Arten mhm. und Weise natürlich, aber was zieht uns in diese Richtung, mhm. ja? Statt jetzt zum Beispiel nach Osten. Ja.
Ja.
Also jetzt als orientalisierte Subjekte,
ja.
du und ich.
Ja,
ja. Also warum bin ich dahin gezogen, nicht nach Thailand zum Beispiel?
Genau, mhm. genau. Ja.
Ja, und auch diese Erwartung, dass dann alles da ganz toll und radikal ist, ja. was dann natürlich teilweise auch der Fall ist. Aber was wir jetzt mit USA vergessen zum Beispiel oft und Kanada auch auf andere Art und Weise ist, dass es ja sich wirklich nur auf die Küsten beschränkt.
Total, ja.
Ne? Weil der Rest des Landes also wirklich sehr mhm. faschistoid ist. Mhm. Ja.
Total.
So die Großstädte an den Küsten. Genau, ja.
Ich glaube, in den USA gibt es vielleicht sogar ja, so Bible ja. Belt und keine ja. Ahnung, was mit mhm. West. Mhm. Wird total vergessen oft.
Ja.
Oder dass es im Süden der USA, zum Beispiel in Atlanta, so, super viel Aktivismus gibt, wird ja. auch eigentlich kaum mhm. beachtet. So. Mhm. Ist aber auch Nordamerika, aber ein völlig anderer Kontext.
Ja.
ja, das ist auch interessant. Aber das mit dem Englisch finde ich auch nochmal richtig interessant, so im Alltag sozusagen. Diese ganze Gentrifizierung von Kreuzberg und Neukölln ist ja an einem Punkt, also wo Leute auch, die ich kenne, die schon lange dort wohnen, die sagen irgendwie, ey, das kannst du vergessen. Also so Kreuzberg ist verloren, ja. Neukölln ist auch auf dem Weg verloren zu sein. Mhm. Ich frage mich sozusagen, wie auch das weitergehen soll. Also wie sollen Leute, die ihre Mieten dort nicht mehr zahlen, also es wird wahrscheinlich in 10 Jahren werden dort wahrscheinlich keine People of Color mehr leben. Also ich mhm. weiß nicht, wie diese Menschen sich irgendwie Tausende von Euros leisten mhm. sollen, wenn sie keine Jobs mehr bekommen. Ich weiß nicht, mhm. ich frage mich mhm. immer, wie wird das weitergehen?
Mhm.
Nicht schön.
Ja.
Und dann ist
es. Und wie bleiben Leute dennoch? Also wie machen ja. sie das? Was du ja neulich auch meintest, dass die Sonnenallee wieder viel mehr POC
ja,
ist als früher. Ne?
Total.
Was man wirklich sieht, wenn man da entlang geht.
Ja.
Echt super.
Die Demografie hat sich wieder komplett, wieder komplett
und dadurch dann für weiße Leute natürlich auch nicht mehr so interessant ist.
Weißt du noch, wie das früher war? Ey, der fucking M29er, die weißen Leute sind allerspätestens Glogauer Straße ausgestiegen.
Ja.
Hermannplatz war so No-Go-Area. Leinestraße, Hermannstraße, Bodinstraße war tot, da war nix.
Total.
Weserstraße war tot, Panierstraße war tot. Da kann sich niemand mehr eine Wohnung leisten. Das ist völlig ausgeschlossen.
Ja.
Ich suche seit, ich weiß nicht, 5 Jahren eine Wohnung oder so. Keine Ahnung.
Mhm.
Es ist super. Und ich habe eine deutsche Staatsbürgerschaft und ich habe auf jeden Fall mehr Privilegien als andere Leute. Und ich glaube, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie tricky.
Ja. Ja, tricky. Und mit Englisch.
Ja.
Genau. Wie du sagst. Das ist natürlich auch, also die Spaces, die wir haben, sind natürlich sehr gemischt. Also es sind viele Leute, die nur einmal im Jahr nach Berlin kommen oder Leute, die dann überlegen, oh, es ist so schön hier, ich ziehe hier hin. Also haben wir natürlich alle, wir sind alle so umgezogen irgendwann mal. Aber ja, was ist die Rolle von denen von uns, die Neuankömmlinge oder immer wieder Neuankömmlinge sind in der Verdrängung von People of Color, die von hier sind?
Ja.
Und jetzt in den Räumen, die wir gestalten, wenn wir dann nur Englisch reden, da, was ist das Signal für Leute von hier?
Total.
Deren Deutsch und nicht gut Englisch sprechen dann total pathologisiert ist?
Total, ja. Ja. Voll.
Ja.
Das ist, ja, auf jeden
Fall. Ja. Was ich auch noch schön finde an deinen Erzählungen über Kanada ist, hatte ich damals, kann ich mich dran erinnern, also dass wir oft mit der Erwartungshaltung dahin ziehen, in diese Länder ziehen, in diese coolen Länder ziehen, dass wir irgendwie minderwertig sind und die toll. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Also ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber so dieses POC und aus Deutschland sein, ja, null Währung hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das verändert hat. Mhm. Jetzt vielleicht schon, so mit der Gentrifizierung von Berlin, also in Berlin, aber auch weltweit. So dieses, oh, du bist aus Berlin, super, wow. Mhm. Oh.
Früher hast du dann irgendwie noch so einen Heil-Hitler-Witz gekriegt, weißt du? Und jetzt ist es so.
Und jetzt ist es so. Das ist natürlich schwer zu erklären für Leute, die es nicht erlebt haben, oder? Mhm.
Und jetzt so, wow, cool, meine 30 Freunde leben auch in Berlin. Und dann sollst du das toll finden, ja, weißt du?
Und dann trifft man die Leute.
Und dann trifft man die Leute und die sind hier mit ihrer Bierflasche tagsüber, ja, auf der Straße, freuen sich total, dass sie draußen trinken können und stellen dann ihren Müll irgendwie bei den Nachbarn vor die Tür.
Oder machen Party bis 3 Uhr morgens, ja, und wundern sich, wenn Leute sich dann beschweren, wo ich denke, so, ja, Alter, hier leben Leute, die haben Kinder, die schlafen, ja, die müssen arbeiten.
Ja. Ja, aber auch so was, dass wir vergessen, was haben POC aus Deutschland beizutragen. Und das hat mit unserem Archiv was zu tun, wer in das Archiv kommt. Das hat was damit zu tun, wen wir als unsere Vorfahren sehen. Das hat was damit zu tun, wie wir uns selbst wahrnehmen, wenn wir woanders sind und wenn wir mit Leuten, die von woanders sind, uns unterhalten. Und ich glaube, es gibt total viele Sachen, die ich total schätze an BIPOC aus Deutschland. Absolut. Also zum Beispiel diese, so keine Hand vor den Mund zu nehmen. Mhm. Weißt du, so dieses Sachen zu benennen, wie sie sind. Natürlich Berliner mehr Schnauze. Oder weniger. Genau, ja, das habe ich gerade gedacht. Aber selbst wenn wir jetzt aus dem Pott sind oder von anders her. Ich glaube, also nicht so ängstlich zu sein, nicht so diplomatisch zu sein. In Kanada ist es natürlich ganz krass. Ne?
Oh mein Gott.
Einfach Sachen zu benennen, wie sie sind und sich einfach mal zu trauen, Kritiken zu machen. Ich glaube, so eine Kritikfähigkeit, die natürlich auch gleichzeitig eine Kritikunfähigkeit manchmal ist, wenn so diese, okay, Konflikt, ich gehe jetzt weg, ich hau ab, ich habe keinen Bock mit dir je wieder zu reden, ich grüße dich nicht auf der Straße, haben wir alle schon gemacht.
Oh Gott,
ich entschuldige mich bei vielen Leuten.
Ich auch.
Bei manchen nicht. Genau. Ja. Aber gleichzeitig, also gibt es wirklich interessante Sachen, Perspektiven aus Deutschland, aus deutschsprachigen Räumen, die wir auch wirklich archivieren müssen und aneinander schätzen, ja, und von denen andere Leute auch was lernen können, finde ich. Ja.
Deswegen war es mir auch so wichtig, ich kann nicht glauben, dass ich diesen Satz so sage, bitte versteht es nicht falsch, aber sozusagen, weil es war mir auch wichtig, dass wir das auf Deutsch machen,
ja,
weil ich glaube, es gibt super viel Material und Sachen auf Englisch und ich, ja, glaube aber auch, dass es wichtig ist, was nicht heißt, also ich glaube auf diesem Podcast, je nachdem, mit wem ich dann quatsche, kann auch auf Englisch sein oder auf keine Ahnung was. Genau, aber ich finde das auch wichtig, genau, wie du sagst, es gibt auch super viel Wissen, es gibt super viele Ressourcen, es gibt super viel Geschichte, es gibt super viele, ja, Sachen, die wichtig sind, die in diesem Kontext passiert sind und wo Leute Sachen zu sagen haben. Absolut. Danke dafür.
Total, ja.
Gibt es noch irgendwas, worüber du...
Und was natürlich auch viel damit zu tun, ja, hat, mit diesem, dass Deutschland ein weißes Land ist, so, ne? Ja. So diese, woher kommst du? Wir vermehren uns, ja.
Ja.
Aber die weißen Leute ja auch wieder, ne?
Aber nicht so viele wie wir, oder?
Ich hoffe es,
ja. Warum nennen die ihre Kinder Franz Ferdinand und irgendwie Frederik und hast du nicht gesehen und Karl Uwe und so? Was ist das für ein
Trend? Diese ganz alten Namen sind wieder im Kommen. Ne? Yeah. Ja, total.
Die wohnen dann in Neukölln und nennen ihr Kind Karl Friedrich. Ey, ich habe keine wenig Sympathie.
Der Große oder der Kleine? Der
Kleine. Ich habe keine Ahnung. Also, Jin, bevor ich mich bei dir bedanke,
ja,
gibt es noch irgendwas, worüber du sprichst?
Bestimmt, wir könnten ewig so weiterreden, aber ich glaube, wir sind beide müde und die uns zuhören, wahrscheinlich auch. Danke, dass ihr zugehört habt.
Ja.
Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir hoffen, dass ihr sanft mit uns umgeht.
Und wir gehen jetzt Fabi und Jade abholen, weil, genau, Fabi so lieb war.
Danke, Fabi.
Ja, danke, Fabi, für Childcare
auch. Danke auch Cutie BIPOC für die tolle Childcare und, ja, die ganzen tollen Fams vor allem, die sich um Jade gekümmert haben.
Like,
also
that,
wirklich. Also,
ja,
we love you, total. Ja.
From Fams to Fams. Dann wollte ich eigentlich, weil ich Jin so sehr liebe und ich weiß, dass Jin Ziegen sehr doll liebt.
Ja.
Und ich möchte immer am Ende dieses Podcasts, möchte ich so, wenn ihr, also die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich total auf Fun Facts stehe und überhaupt solche Sachen. Und ich habe mal so ein paar Fun Facts zu Ziegen also ich habe eigentlich nur zwei rausgesucht, die ich sehr interessant fand, die ich Jin sagen wollte. Und zwar heißt diese Kategorie, wusstest du? Jin, wusstest du, dass Ziegen sehr gesellige Tiere sind und Krankheiten und Depressionen entwickeln können, wenn sie von ihrer Herde getrennt werden?
Das wusste ich nicht. Danke, dass du mir das erzählst. Also ich mag Ziegen sehr gerne und das ist auch der Grund, warum du das jetzt dir rausgesucht hast als Frage.
Ja.
Ich mag an ihnen, dass sie sehr eigensinnig sind, dass sie ihren eigenen Kopf haben.
Ja.
Und sie sind natürlich auch lustige Tiere und haben eine Stimme.
Ja.
Sie haben eine Stimme, die oft belächelt wird, aber die dennoch
wunderschön
ist. Genau.
Ja.
Und das macht mir wirklich Hoffnung zu hören, dass Ziegen, dass auch Ziegen Community finden können.
Ja.
Ich glaube, wir haben uns alle oft mal als Ziege gesehen, die irgendwie nur alleine unter der Bettdecke irgendwie das Bett und hoch und runter krabbeln kann.
Bad life.
Das ist wirklich schön. Und ich glaube, wenn wir als Communities aneinander schätzen lernen, die Eigensinnigkeit, aber auch die Geselligkeit, dann ist uns auch viel geholfen.
Das zweite Fun Fact ist, wusstest du, dass Ziegen super neugierig und intelligent sind? Sie lernen am schnellsten, Achtung, wenn es um die Durchsetzung ihrer eigenen Bedürfnisse geht.
Oh, das erinnert mich an Jade. Jade ist voll die Ziege, oder?
Ja. Jade ist nicht. Was ist Jade nochmal? Waage, ne? Auch?
Oh ja, wir sagen nur die Waage, das andere erzählen
wir nicht. Dass er das andere sagt, nicht, das ist zu viel.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, du kennst Jade besser als ich.
Ja, sie ist sehr eigensinnig, sie ist sehr lustig, sie hüpft.
Stimmt.
Sie hüpft total gerne.
Süß. Ist ja dein Kind wie auch sonst. Ich habe auch gelesen, dass übrigens, dass Ziegeneltern, also stand Ziegenmamas sozusagen, die Babys an ihrem Geruch erkennen und das aus einer riesigen Gruppe heraus auch können.
Ja, wenn die Windel voll ist.
Ganz genau. So, dann würde ich sagen, ist die erste Folge Punch Up vorbei. Jin, vielen Dank.
Punch! High five.
Vielen Dank, dass du mein erster Gast warst. Vielen Dank, dass du dein Wissen geteilt hast. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist und dass auch über solche Sachen reden auch vor einer gewissen Zeit auch immer ein bisschen risky war. So, deswegen seid nett zu uns. Es war das erste Mal. Natürlich wird es nicht perfekt sein. Wir haben bestimmt Sachen gesagt, die ein bisschen problematisch sein können oder so. Keine Ahnung.
Bitte nicht jetzt 2 Sekunden lange Zitate rausziehen und irgendwo posten.
Genau. Ja. Wenn es ein Problem gibt, könnt ihr mir gerne schreiben. Dann würde ich sagen, Jin, vielen, vielen Dank. Und
ich danke dir und ich freue mich total auf die neuen Folgen.
Ich auch. So, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Und 1, 2, 3, um 1, 2, 3, wo der Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist.